Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen und einen schönen guten Sonntag. Wir haben in diesem Jahr ja ein Gemeindemotto, das heißt Gemeinde leben und dann Gemeinde leben in zwei Worten, wo wir über 5 Gs nachdenken und miteinander reden und auch sie leben wollen. Es ist einmal das Gebet, ist der Glaube, sind Gaben, ist Gemeinschaft, ist Gottesdienst. Und wir werden auch in dieser Zeit immer über diese Themen predigen. Zurzeit sind wir bei dem Thema Gebet und da geht es heute über den Umgang mit Gebetshindernissen. Vom Umgang mit Gebetshindernissen. Als Einstieg lese ich einen Vers, 2 Verse vor aus Jesaja 59, Vers 1 und 2. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu helfen, und sein Ohr nicht so taub, dass er nicht hörte, sondern eure Missetaten scheiden euch von eurem Gott. Um eure Sünden willen hat er sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Ja, ich nehme an, dass die meisten von Ihnen irgendwann schon mal ein Fahrrad geflickt haben, zumindest viele von Ihnen, einen glatten Fahrradreifen erneuert haben. Und da war die Luft draußen, sie haben sich dann Mühe gegeben, das zu reparieren oder einen neuen Reifen einzuziehen. Und Anfänger erleben öfters dabei eine etwas schwierige Überraschung. Sie haben das gerade sinnvoll gut repariert, aber kaum sind sie 500 Meter gefahren, ist das Teil wieder platt. Warum? Sie haben etwas versäumt. Sie haben versäumt, in diesem Fahrradmantel mal so mit dem Finger durchzufahren und zu gucken, ob da irgendwo ein Nagel drin steckt oder eine Scherbe. Sie haben nur einen neuen Reifen eingesetzt und die Scherbe war immer noch drin und hat dann gleich wieder zugestochen. Also nicht nur reparieren, sondern auch nach dem Fehler suchen. Was ist die Ursache? Und das gilt sicher auch für unser Leben. Nicht nur zu schauen, was ist gerade eine Beschwerde für mich, sondern auch, wo kommt sie vielleicht her? Ja, und da gibt es ein Denkmodell über Christsein und Christwerden. Fangen wir links an. Da sehen Sie einen Kreis mit einem Stuhl in der Mitte, das soll zumindest einer sein. Und er sitzt als Präsident des Lebens von Geburt an das eigene Ich auf diesem Präsidentenstuhl. Jesus ist dezent außerhalb des Kreises gemalt. Manche Theologen nennen das Erbsünde, ein Begriff, den es in der Bibel nicht gibt, aber den Zustand gibt es. Sünde heißt ja Trennung, das heißt von Geburt an bin ich von Gott getrennt. Jesus wohnt nicht in meinem Leben. Ich bin mein Chef, ich bestimme mich selbst. Und auch bei einem kleinen Kind wird man das schon merken, es hat durchaus seine eigenen Vorstellungen vom Leben, die es auch anderen mitteilt. Ja, dann käme der zweite Kreis daneben in der Mitte. Das ist etwas verändert. Das ist ein Mensch, der Christ geworden ist. Und das ist ja immer die Frage, was hat sich bei einem Christen verändert? Ist das nur die Moral oder etwas ganz anderes? Das ist etwas ganz anderes. Jetzt ist Jesus der Chef im Leben. Und das eigene Ich ist natürlich noch im Leben. Ist klar, ich verliere ja nicht meine Persönlichkeit, wenn ich Christ werde. Aber ist nicht mehr Chef, nur noch Mitarbeiter. Ja, ist das deutlich? Christ werde ich nicht durch eine veränderte Moral, sondern durch Christus in meinem Leben. Christus ist eine heute lebende Geistperson, mit der ich reden kann, die voller Macht ist. Sie ist zwar im Himmel, aber auch hier unter uns. Ja, was geschieht, wenn dieser Christ sündigt? Dann gibt es leider noch einen dritten Kreis. Können wir mal diesen Fall Sünde da drauf legen? Ja, wenn ich sündige, ist klar, Jesus in mir sündigt nicht. Der ist fehlerfrei, der macht keine Fehler. Aber ich kann natürlich sündigen. Und wenn ich sündige, dann bin wieder ich im Mittelpunkt. Und Jesus ist allerdings noch im Kreis. Er verlässt mich nicht. Aber mein Leben ist nicht in Ordnung. Ja, irgendwann werde ich das hoffentlich einsehen, dass ich einen Fehler gemacht habe und dann kann ich diesen Fehler bekennen und um Vergebung bitten und dann komme ich wieder sozusagen in die Lage des mittleren Kreises, wo Jesus wieder in der Mitte ist. Ja, das ist so ein Kreislauf, der sich im Lauf eines Tages öfters wiederholen kann und im Lauf eines Lebens natürlich sehr oft. Aber jetzt ist die Frage immer, und da sehen wir eine Wellenlinie in einem nächsten Bild, wo es darum geht, wie lange brauche ich Zeit, bis ich meinen Fehler zugebe. Ja, angenommen, ich lebe so auf der Ebene des Sieges, wo alles in Ordnung ist, Jesus ist Chef in der Mitte, dann mache ich einen Fehler und komme auf die Ebene der Niederlage. Jetzt ist die Frage, wie lange bleibe ich auf dieser Ebene? Nur ein paar Minuten, Ein paar Stunden, ein paar Tage, ein paar Wochen oder ein paar Jahre. Ist alles möglich. Bis ich zugebe, das war falsch, vergib mir. Und dann bin ich wieder auf der Ebene, wo alles in Ordnung ist, bis ich den nächsten Fehler mache und wieder absinke und es irgendwann wieder zugebe. Ja, es gibt eine Linie, die ist etwas besser. Das ist das zweite Bild, was wir sehen. Da ist jemand, der macht mindestens genauso viel Fehler wie der andere eben. Aber sobald er sozusagen von der Ebene des Sieges heruntergefallen ist, gibt er seinen Fehler, sobald er ihn erkennt, sofort zu und sagt, vergib mir, und lebt sozusagen auf dieser oberen Ebene weiter. Und vergibt es, macht wieder einen Fehler und bittet sofort wieder um Vergebung. Das heißt, er macht nicht weniger Fehler, sondern er bittet schneller um Vergebung. Insofern lebt er nicht so lange auf dieser unteren Ebene. Ja, es ist nur ein Denkmodell, aber ich denke hilfreich, einfach um zu verstehen, worum es geht. Dazu noch ein schöner Bibelvers, Sprüche 24, Vers 16. Das ist einer dieser schönen 16er Verse in der Bibel. Da heißt es, fällt der Fromme auch siebenmal, er steht wieder auf. Fällt der Fromme auch siebenmal, er steht wieder auf. Ja, dann noch eine naive Frage, die Sie nicht begeistern wird. Mich hat sie auch nicht begeistert, zumindest die Antwort nicht. Ich hatte sie schon mal gebracht. Was ist der Unterschied zwischen einem dummen und einem intelligenten Christen? Klar, der dumme Christ tritt immer wieder in dieselben Fettnäpfchen und der intelligente Christ immer wieder in neue. Es tröstet einem nicht so furchtbar, aber ist doch ein gewisser Fortschritt drin enthalten. Ja, wichtig ist für jeden von uns, dass es Vergebung gibt. Ich weiß nicht, ob Sie sich ab und zu mal mit anderen Religionen beschäftigen. Vielleicht gerade auch jetzt bei der Flut, das ist ja in Ländern, wo der Hinduismus und Buddhismus sehr stark ist, teilweise auch der Islam, also andere Religionen. Einmal zu überlegen, was ist eigentlich der Unterschied des christlichen Glaubens von so einer anderen Religion? Ist das nur, dass die Leute irgendwie anders aussehen, die einen haben dann noch so gelbe Gewänder an oder rasieren ihren Kopf, das machen zwar bei uns auch viele, aber nicht aus religiösen Gründen. Ja, was ist der Unterschied? Ich denke, ein Hauptunterschied ist die Frage, wie gehen wir mit Schuld um? Und das sagt der Hinduismus und Buddhismus mehr oder minder. Ja, Schuld bedeutet, dass du dein Karma belastest und dann musst du eben es im nächsten Leben abbüßen. Insofern, falls da ein paar Leute jetzt bei der Flut ertrunken sind, war das ja eigentlich ihre Schuld. Ihr Karma war eben so schlecht, dass sie dabei ertrinken mussten. Und mein Karma ist im Moment gerade ein bisschen besser, ich lebe noch. Also die Antwort, wie gehe ich mit Schuld um, ist, ich muss sie abbüßen im nächsten Leben. So habe ich das zumindest verstanden. Im Islam bittet man Allah zwar auch um Vergebung, aber wie sieht es aus? Allah kann frei entscheiden, ob er vergibt oder nicht. Das heißt, ich habe keine Gewissheit, dass er mir vergibt. Ich kann ihn darum bitten, aber ich weiß es nicht. Der Unterschied bei Jesus ist, durch Jesus kam Vergebung in die Welt. Und zwar, soweit ich Gott verstehe, gibt es Vergebung nur, wenn für diese Schuld ein vollkommenes Opfer gebracht wird. Und ein vollkommenes Opfer könnte ein Mensch nie bringen, weil jeder unvollkommen ist von uns. Der Einzige, der vollkommen war und ist, ist Jesus. Der hat sein Leben geopfert für uns und deshalb hat Gott seit dieser Zeit vergeben, rückwirkend und auch vorwirkend für uns. Durch Jesus kommt also Vergebung in die Welt. Und wenn Sie einen Fehler machen oder ich, dann werde ich nicht daran denken, dass ich den irgendwann abbüßen muss oder was weiß ich, Geld bezahlen, damit er irgendwann ungeschehen gemacht wird, sondern dann bekenne ich das Jesus. Und da gibt es einen sehr schönen Vers in 1. Petrus 2, Vers 24. Da heißt es, er hat unsere Sünden an seinem Leib selber an das Holz hinaufgetragen, damit wir von der Sünde loskämen. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Das heißt, wenn ich eine Sünde bekenne, sage ich oft hinterher, vielen Dank, Herr Jesus, das hast du jetzt mit an dein Holz hinaufgenommen, ich bin das los. Also durch Jesus kommt Vergebung. Und es gibt einen Psalm 139, Vers 23, da kann man beten, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Das heißt, ich kann auch Gott bitten, mich zu prüfen und zu fragen, wo liegt es im Moment, was du verändern möchtest. Als Pfarrer muss man 4 Schulstunden geben, Religionsunterricht. Habe ich viele Jahrzehnte gemacht an mehreren Schulen. Und ich weiß noch von einer Unterrichtsstunde, da fiel mir auf, irgendwie verhalte ich mich an dem Tag ein bisschen unnatürlich. Irgendwas stimmt nicht, ich weiß nicht was, aber irgendwie, ich reagiere anders als sonst. Als ich dann nach Hause kam, habe ich gebetet und habe gesagt, Herr Jesus, irgendwie so in der Schule habe ich mich heute anders verhalten als sonst. Was ist eigentlich los? Kaum war ich fertig mit meinem Gebet, klingelt das Telefon. ein Freund aus dem Taunus ruft an und sagt, wo warst du eigentlich gestern Abend? Wir hatten da einen Mitarbeiterabend, wo du doch der Sprecher sein solltest. Und du warst nicht da. Bist du auf der Autobahn nicht durchgekommen? Sagte ich, oh weh, das habe ich vergessen. Guckte in meinen Kalender, da stand es drin. Aber ich hatte eben gestern nicht in den Kalender geschaut. Und da hatte ich die Antwort auf mein Gebet, erforsche mich Gott sofort, und konnte den Freund um Vergebung bitten und Gott natürlich auch. Ja, ich möchte ein paar Dinge aufzählen, Hindernisse im Gebet. Das erste Hindernis ist, dass Menschen Jesus nicht kennen. Ja, wenn sie in den ersten Kreis denken, ich bin im Mittelpunkt, Gott ist außerhalb. Das ist sicher ein Gebetshindernis, weil sie oft gar nicht wissen, worum sie beten. Und sozusagen die Antenne nicht ausgefahren ist. Ja, manche von uns haben kleine Kinder, die benutzen zum Beispiel gerne so eine, beim Duschen diese Spitze, wo das Wasser rauskommt, als Telefon. Ja, halten so ans Ohr und dann fangen sie an zu erzählen. Und da kommt natürlich nichts an. Manchmal ist Beten vielleicht so ähnlich, wie wenn Kinder telefonieren. Ich rede zwar, aber wo kommt es an? Wobei ich das nicht behaupte, dass jemand, der Jesus nicht kennt, keine Gebetserhörung erleben könnte. Es gibt einen Kirchenvater Augustin, der früher mal ein Playboy war, ehe er Christ wurde. Der sprach von einer vorlaufenden Gnade. Das heißt, dass Gott auch im Leben eines Menschen, ehe er Christ wird, ihm schon zeigen kann, hier bin ich. Und dazu gehört, dass er auch schon Gebete erhören kann. Ich sprach mal mit einer Frau, die drei Töchter hat. Nach dem Krieg hatte sie und ihre drei Töchter die Ruhr. Und wer von Ihnen weiß, was das ist katastrophal und kann durchaus lebensgefährlich werden, zumindest damals. Und dann sagt sie in ihrer Verzweiflung, hat sie dann zu Gott geschrien. Und dann war das an einem Tag wie abgeschnitten, bei allen drei Kindern und bei ihr selbst. Zu Ende. Wo sie einfach spürte, da hat jemand eingegriffen. Vorlaufende Gnade. Das heißt aber nicht, dass diese Frau heute mit Gott lebt. Sie hat Gott erlebt, aber ihm ihr Leben leider, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, als ich mit ihr sprach, noch nicht geöffnet. Hat aber erlebt, dass Gott handelt. Ja, ich kam etwa mit 22 Jahren zu einer persönlichen Lebensübergabe an Jesus im Gebet und stellte dann fest, oh, Gott erhört Gebete, das war für mich neu. Ja, ich betete jeden Tag, aber dass da auch sich was bewegt, das war für mich eine völlig neue Erfahrung, dass Gott Gebete erhört. Vorher hatte ich eine Erinnerung an eine größere Gebetserhörung, aber sonst eigentlich Fehlanzeige, zumindest in der Erinnerung. Also ein erster Hinderungsgrund könnte sein, die Verbindung zu Gott fehlt, weil Jesus noch unbekannt ist. Ein zweiter ist, und der wird vielleicht auch manchen unter uns hier betreffen, in dem Vater unser heißt es, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und dann gibt es ja viele Dinge, die einem im Leben bitter verletzt haben. Da wurde vielleicht jemand im Erbe übervorteilt. Ja, der Bruder hat das Haus gekriegt und die Tochter, die Schwester hat ein Appel und ein Ei gekriegt und soll zufrieden sein. Und das trägt sie dem Bruder natürlich nach. Ab jetzt gibt es eine Trennung in der Familie. Oder wenn die Eltern inzwischen alt geworden sind und jemand sie pflegt, dann gibt es meistens derjenige, der sie pflegt, wird oft kritisiert, was er alles so macht oder eben unterlässt. Während dann vielleicht der Bruder in der Ferne, der ihr nicht pflegt, oder die Schwester in der Ferne das Lieblingskind ist, weil die ja mit den Eltern nicht schimpfen müssen, keine Einschränkungen machen, nicht diesen täglichen Nahkampf haben, irgendwo. Und da kann man dann sauer werden, sagen, ich mache die Arbeit und der andere ist der Liebling. Wie sieht das aus? Ja, oder wenn jemand in der Firma freigesetzt wird, wie man das so schön nennt, und plötzlich seine Lebensplanung im Nichts, im Sand landet, und er bitter ist auf diese Firma. Oder einer sagte von seiner Frau, weißt du, seinem Kollegen, wenn wir uns streiten, wird meine Frau immer historisch. Und er sagte, du meinst sicher hysterisch? Sagte er, nein, historisch. Das heißt, sie fängt bei Adam und Eva an und erzählt mir alle Fehler, die ich jemals gemacht habe. Ja, kann man das auch vergeben oder muss man solche Listen führen? Mancher von uns ist von Christen enttäuscht über ihre Reaktion, über ihr Verhalten, weil er das anders erwartet hatte. Wobei es interessant ist, ich denke auch viele sind von sich selber enttäuscht. Ist ja auch die Frage, kann ich mir selber vergeben? Ja, ist auch eine wichtige Frage. Nicht nur vergib Gott mir, sondern auch kann ich mir selber vergeben, wenn ich irgendwo völlig daneben lag. Ja, und dann gibt es diese Rede, die Sie kennen, vielleicht auch selber formulieren, ich kann nicht vergeben. Kann ich gut verstehen, Aber wenn ich an Gott denke, Gott kann vergeben. Ja, und was bedeutet Glauben? Glauben bedeutet ja, dass Jesus in der Mitte meines Lebens ist. Und wenn er vergeben kann, dann könnte er ja in mir vergeben. Und das kann ich ihm sagen. Ich kann sagen, Herr Jesus, weißt du, von mir aus kann ich nicht vergeben. Aber du lebst doch in mir. Und deshalb bitte ich, dass du in mir vergebst und mich auch dahin bringst, dass ich das nachvollziehen kann. Ich denke an einen berühmten Fußballspieler, der vor 10 Jahren etwa bei der Eintracht spielte, als sie noch in der Bundesliga war. Ein Koreaner, Bum Kun Cha, vielleicht erinnert sich jemand noch an diesen Namen, ein sehr guter Fußballspieler. Der wurde einmal bei einem Spiel übel gefoult und als er auf dem Boden lag, trat ihm sein Gegner noch ins Kreuz, sodass man nicht wusste, ob er jetzt einen Schaden an der Wirbelsäule hatte und vielleicht querschnittsgelähmt sein würde. Er wurde auf der Bahre dann rausgetragen vom Spielfeld und hat noch auf der Bahre diesem Gegner vergeben, obwohl er ihn gar nicht um Vergebung gebeten hat. So dass die Eintracht, die eigentlich diesen anderen Spieler anzeigen wollte, das ist ja ein riesen wirtschaftlicher Verlust, wenn so ein Superspieler für mehrere Wochen oder vielleicht für immer sozusagen ins Abseits geschoben wird. Die Eintracht hat dann diesen Prozess nicht geführt, weil ihr Spieler ihm schon vergeben hatte. Er bekam keine Querschnittslähmung, sondern hat sich wieder erholt. Später hat er bei Bayer Leverkusen gespielt und Sie dürfen zweimal raten, wer sein Mitspieler war. Dieser eine Spieler, der ihm ins Kreuz getreten hatte, war dann dort sein Mitspieler. Und mit dem konnte er zusammenspielen. Warum? Weil er ihm vergeben hatte. Vergebung befreit. Und deshalb wäre es, falls Sie in dieser Lage sind, sagen, ich kann nicht vergeben, beten Sie doch einmal darüber, Gott kann vergeben, auch in Ihnen und auch durch Sie hindurch. Ja, der erste Punkt war also, dass jemand Jesus nicht kennt. Der zweite, wie sieht es aus mit der Vergebung für einen anderen? Oder auch wenn der Ehepartner einen verlassen und betrogen hat. Ich meine, es ist ja eine bittere Wunde im Leben. Kann ich die irgendwann einmal vergeben oder werde ich die den Rest meines Lebens als Bitterkeit im Herzen mit mir tragen? Das hängt sicher auch daran. Ja, der nächste Punkt wäre von Sünde loslassen und loskommen. Sie wissen, wie man Affen fängt, hatte ich schon öfters mal erzählt. Ist so von diesem Paul White, einem Doktor, Dschungeldoktor. Tiergeschichten, die eigentlich menschliche Weisheiten ausdrücken. Wie fängt man einen Affen? Ganz einfach. Stellt eine große Tonne auf, füllt sie mit Sand, schneidet in den Deckel ein Loch, gerade so groß wie die Pfote eines Affen und legt obendrauf innen rein leckere Erdnüsse. Ein Affe riecht das, kommt heran, greift mit der Pfote hinein, grapscht die Erdnüsse und dann ist die Pfote zu dick geworden, sie kommt nicht mehr raus. Und da er nicht bereit ist, die Erdnüsse loszulassen, kann man ihn dann in aller Seelenruhe fangen. Ja, könnte man übertragen auf Menschen. Mancher von uns ist gefangen durch Dinge, die er nicht loslassen will. Mancher lebt in irgendeiner Beziehung zu irgendeinem anderen Menschen, die nicht in Ordnung ist. Aber er will sie nicht loslassen. Er spürt zwar, es ist nicht in Ordnung, aber er kommt nicht los. Ja, mancher kommt vielleicht von irgendwelchen Internetseiten nicht los, die für ihn nicht geeignet sind. Ein anderer schluckt regelmäßig zu viele Tabletten, obwohl er sie eigentlich gar nicht braucht. Ein anderer vielleicht zu viel Alkohol. Mancher kann, wenn er einen Katalog von einem Versandhaus in die Hand nimmt, nicht widerstehen, muss ständig etwas bestellen, obwohl er es gar nicht braucht. Mancher macht ständig neue Schulden, obwohl eigentlich das Limit schon längst erreicht ist, wo man weitere machen sollte. Ja, und dann gibt es natürlich noch die Frage der eigenen Gewohnheiten. Ist auch zu Hause Selbstbeherrschung angesagt bei Christen im Haushalt oder beherrscht man sich nur außerhalb des Hauses und im Inneren nicht? Ja, die Frage, was kann ich loslassen, wo kann ich loskommen, damit ich losgelassen werde? Ich weiß nicht, wann Sie Ihren Führerschein gemacht haben, ich war da 18 Jahre, besaß natürlich kein Auto, konnte nur mal ab und zu mit irgendeinem fremden Auto fahren und war dann später bei einer Baufirma als Student, wo ich so mein Studium mitfinanzierte, mit diesem Verdienst. Da durfte ich einen VW-Bus fahren und als ich das erste Mal unterwegs war mit diesem Gerät, fuhr ich so ein paar hundert Meter, dachte irgendwie, der beschleunigt so schlecht, was ist los mit diesem Teil? Und dann musste ich vor einer Bahnschranke halten und stellte fest, der stinkt auch so komisch, was ist nur da los? Und da stellte ich erschreckt fest, ich hatte die Handbremse nicht losgemacht. War also ein paar hundert Meter mit angezogener Handbremse gefahren, war natürlich dankbar, dass ich das wenigstens jetzt entdeckt habe. Und dann ging die Fahrt etwas besser anschließend. Ich denke, dass dort, wo in unserem Leben bekannte Sünde ist, die aber nicht losgelassen wird, ist das so, wie wenn einer mit einer angezogenen Handbremse fährt. Das heißt, er kommt vorwärts, aber irgendwie ein Stück gebremst. Deshalb wäre es schön, davon loszukommen. Ja, ein weiterer Punkt ist Zeitfresser ausschalten. Mancher möchte gerne morgens mit Gebet in den Tag gehen, aber er steht zu spät auf und dann reicht es gerade noch so ein halbes Brötchen auf dem Weg zum Omnibus oder wo auch immer hin und dann vielleicht noch ein halbes Gebet nach oben, statt einer wirklichen Stille mit Gott. Schlafen ist manchmal ein Hindernis für die Zeit mit Gott, aber nicht nur morgens, mancher schläft auch mittags und verschläft dann den Rest seines Tages bis zum Abendessen fast, sage ich nur mal so abgekürzt. Ist ja nicht schlecht zu schlafen, aber die Jünger schliefen auch, als sie beten sollten, in diesem Garten Gethsemane. Es gibt auch Schlaf, der manchmal nicht angebracht ist. Ja, Fernsehen kann ein Zeitfresser sein, Computerspiele, aber auch ehrenamtliche Tätigkeiten. Es gibt ja Leute, die in viele ehrenamtliche Positionen kamen, weil sie nicht Nein sagen können. Und da wurden sie irgendwann gefragt und sagten nicht Nein. Und jetzt sitzen sie da drin, verbringen ihre Zeit, obwohl sie eigentlich spüren, da gehöre ich gar nicht hin. Ich habe nichts gegen ehrenamtliche Tätigkeiten, auch außerhalb der Kirche. Manchmal sind die wirklich sehr gut und wichtig. Aber manchmal muss man prüfen, ist das wirklich mein Platz? Oder verbringe ich nur hier meine Zeit? Ja, für mich ist eine ganz wichtige Frage die Frage der Erwartung im Gebet. Jakobus 4, Vers 2 heißt es, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und Jakobus 5, Vers 16, des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das heißt, die Frage ist, wenn ich bete, erwarte ich wirklich etwas oder habe ich nur so ein Gebet, was irgendwie so dahin plätschert und irgendwann sage ich Amen, weil ich weiß, jetzt habe ich alles abgehakt. Erwarte ich etwas, wenn ich bete? Ich hatte gerade ein Lebensbild gelesen von einem Herrn Vater, er war mal der Leiter der Liebenzeller Mission, kann ich sehr empfehlen. Und es war nett, in einem gewissen Alter denkt man ja über Partnerschaft nach und da hat er gebetet, wie er sich seine Frau vorstellt. Sagt also erstens, sie muss intelligent sein. Zweitens, sie muss hübsch sein. Drittens, sie muss gläubig sein. Und viertens, sie muss mich in meiner Arbeit verstehen und auch begleiten. Ja, er bekam dann später eine intelligente, hübsche, gläubige Frau, die ihn unterstützt hat ein Leben lang. Und ich denke, es im Moment immer noch tut. Das fand ich interessant. Er hat ganz konkret gesagt, was er erwartet. Er sagte nicht nur, ich erwarte einen Partner, so hat sogar gesagt, was für einen Partner er erwartet. Wir haben gerade gestern Abend, in der Gemeinde hat hier ein Glaubenskurs begonnen für 8 Wochen. Und so am Ende Dezember, gab es also 2 bis 3 Anmeldungen für diesen Kurs, aber 15 bis wie viel Mitarbeiter. Und es sah irgendwie sehr jämmerlich aus. Aber es gab Leute, die sagten, wir beten für 20 Teilnehmer. Ja, obwohl nur 2 oder 3 da waren. Gestern fing er an, ich war nicht da, aber ich habe die Anmeldeliste gelesen, da standen 22 Namen drauf. Das heißt, mit Erwartung beten. Und das ist für mich ein Punkt, ich habe oft zu wenig Erwartung an Gott. Ich denke an einen Gottesdienst, wo ich mal rausging, wo ich nicht selber predigte und dachte, komisch, hat mir überhaupt nichts gesagt. Mich hat gar nichts angesprochen in dem ganzen Gottesdienst. Und dann ging ich nach Hause ein bisschen enttäuscht. Und dann fragte ich mich selber, wofür hast du eigentlich gebetet in diesem Gottesdienst? Und sagte ich eigentlich für nichts. Ja, vielleicht Herr segne den Gottesdienst. Aber ich habe nicht gesagt, ich erwarte, dass du mit mir redest, dass ich wirklich hier dich lobe, dass wir diese Gemeinschaft mit dir erleben. Zu wenig Erwartung. Und das finde ich gut zu überlegen, wofür kann ich Erwartung auch im Gebet äußern, ganz konkret. Erwarten, dass Gott handelt. Ich hatte an einem Sonntag mal für Gemeinschaft unter Christen gebetet und das fand ich schön. Meine Frau und ich kamen dann irgendwie spontan auf die Idee, auch jemand einzuladen zum Essen, soweit ich weiß. Mittags sind wir dann spazieren gegangen und da traf ich so 3 Gruppierungen von Gemeindeleuten, die immer andere aus der Gemeinde dabei hatten. Und dachte ich, das ist schön, das ist einfach eine Gebetserhörung, was die Leute sicher nicht wussten, denn die hatten sich hier gegenseitig eingeladen. Aber es war eine konkrete Gebetserhörung, zumindest für mich. Ja, also von Gott erwarten, aber ihm das auch sagen. Zu dieser Erwartung gehört natürlich manchmal, dass ich meine Gebetsrichtung verändern muss. Ich gehe davon aus, dass mancher unter uns heute Morgen hier krank ist, sei es eine chronische Krankheit oder etwas Vorübergehendes, oder dass er Angehörige hat, die vielleicht irgendwo runter leiden. Und da ist ja so, dass wir oft um Heilung beten oder dass der Arzt die Sache findet und dann beheben kann. Und manchmal spürt man, es funktioniert nicht. Derjenige bleibt krank. Und da muss man einfach die Gebetsrichtung verändern und nicht mehr weiter um Heilung beten, sondern vielleicht um Stabilisierung der Lage oder dass derjenige trotz dieser Einschränkung zurechtkommt in seinem Leben oder dass der Partner nicht weggeht, enttäuscht, weil er jetzt einen kranken Partner hat, sondern dass er dabei bleibt und das mittragen kann. Einfach die Gebetsrichtung verändern, gilt vielleicht manchmal auch für berufliche Situationen, zu fragen, Herr, wofür kann ich beten in meiner Lage? Was möchtest du tun? Ja, der letzte Punkt an dieser Stelle ist Sorgen abgeben. Da gibt es einen schönen Bibelvers, Philipper 4, Vers 6, da heißt es, sorget euch um nichts, sondern in allem lasset im Gebet und Flehen mit Danksagung eure Bitten vor Gott kund werden, der Herr ist nahe. Sorget euch um nichts. Im Gebet bringen wir oft unsere Sorgen vor Gott, aber wenn wir fertig sind mit Beten, nehmen wir sie oft wieder mit. Das heißt, wir haben sie nicht abgegeben, sondern nur präsentiert und wieder mitgenommen. Einfach auch, sich solch ein Bibelvers einmal einzuprägen, sorget euch um nichts, sondern in allem lasst euer Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Einfach ihm es weitergeben. Ja, das wäre meine kleine Hausaufgabe für Sie, falls Sie die lernen möchten. Zu Hause einmal Philipper 4, Vers 6 ist leicht zu behalten. 4 und 6 waren die zwei Noten in der Schule, die Sie nicht haben wollten. Also Philipper 4, Vers 6 zu lernen, weil Ihnen das, wenn Sie in Sorgen sind, wieder einfallen wird. Man wird Sie ermutigen, zu beten und etwas abzugeben. Ja, Gott mag Gebet und er gibt gerne, weil er reich ist und Sie und mich liebt. Herr Jesus, wir danken dir, dass du ansprechbar bist, dass du bereit bist, sogar in unserem Leben zu sein, auf diesem Thron des Lebens. Danke für das Geschenk der Vergebung. Du weißt, wo vielleicht der eine oder andere an dieser Stelle noch kämpfen muss, ob er einem anderen vergeben kann oder lernt. Da bete ich, dass er diesen Kampf gewinnt, weil du in ihm zum Zug kommst. Du weißt, wo du noch in das persönliche Leben hineinkommen möchtest. Schenke, dass das geschieht. Und hab Dank für diesen ganzen Reichtum deiner Liebe, den wir betend erschließen dürfen.